Aber das Ganze ist noch nicht fertig. Wir lesen es in Offenbarung 6. Und ich bin sicher, dass das, was uns dort in diesem Kapitel aufgezeigt wird, unmittelbar unsere heutige Zeit wird. Es ist hier, dass das Lamm, das Jesus Christus, diese sieben Siegel bricht. Und die ersten vier ist das, was man landläufig als apokalyptische Reiter bezeichnet.
Apokalypse ist das Ende der Zeit.
Die Reiter am Ende der Zeit. Und da wird geredet von dem ersten Reiter, der eine Krone in der Hand hat. Dieses Wort heißt im griechischen Urtext Stephanos und da erinnert natürlich immer an den Märtyrer. Und heißt in vielen europäischen Sprachen Corona. Und zwar von Spanisch bis Russisch. Und wenn es hier heißt, dass dieser Reiter diesen Siegeskranz, das es gibt nämlich im Griechischen zwei Worte für Krone, das ist das Diadem, das ist die Königskrone und der Stephanos, dieser Siegeskranz, den die Cäsaren getragen haben. Und wenn es heißt, dass der Reiter diese Krone kriegt, damit er ausziehend siegend und damit er siegte, wird Corona niemand aufhalten. Es ist wirklich etwas in Gang gesetzt, das diese letzte Zeit beschreibt. Ja, dass dieser erste Reiter eine Krone hat und den Auftrag auszuziehen in die ganze Erde und das Wort, also dieser Ausdruck in diesen biblischen Sprachen, siegend und auf das er siegte, entspricht dem in Deutschen zu sagen, ist nicht aufzuhalten. In unserer Sprache verstärken wir Worte durch Füllworte, durch sehr. Ja? Also jemand ist stark oder sehr stark. Oder etwas ist heftig oder heftiger. In den biblischen Sprachen also wird eine Verstärkung durch eine Verdoppelung deutlich gemacht. Und dieser Ausdruck siegend und auf das er siegt, heißt, ist nicht aufzuhalten. Der Bogen ist aus meiner Sicht etwas eine Waffe von Ferne. Das ist also, wir brauchen für diese Sache nicht den direkten Kontakt. Wir brauchen nicht wie bei Ebola die Übertragung von Mensch zu Mensch. Sondern dort ist etwas auf die Ferne wirksam. Das zweite Siegel ist das feuerrote Pferd. Und der darauf saß, ihm wurde gegeben, ein Schwert, damit er den Frieden von der Erde nimmt. Das ist das, was im Moment gerade passiert.
Darf ich auch erst eine Gruppenbildung oder so?
Ja. Namhafte Soziologen sagen, es hat noch niemals in der Geschichte der Menschheit etwas gegeben wie im Augenblick, dass sowohl Familien als auch soziale Gruppen als auch Völker als auch Systeme sich so unerbittlich bekämpfen, wie das im Moment ist. Der dritte Reiter hat eine Waage. Und ich hörte eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen, welche sagte, ein Maß Weizen für einen Denar und drei Maß Gerste für einen Denar und das Öl und den Wein beschädige nicht. Das bedeutet nach meiner Überzeugung die Reglementierung der Grundversorgung. Das deutet weder auf eine Hungersnot noch auf eine spezielle Teuerung hin, sondern das deutet darauf hin, dass die Grundversorgung einer festen Regulierung unterworfen wird. Und das wird im Moment vorbereitet. Und zwar weltweit, unterschiedlicherweise, Abschaffung von Bargeld, Zutritt nur noch mit Impfung. In China ist im letzten Herbst ein Gesetz verabschiedet worden, immerhin gültig für mehr als 1 Milliarde Menschen, dass Nahrungsmittelverschwendung mit Haft geahndet wird. Und praktisch ist es möglich, wenn du dort in einem Restaurant isst und machst deinen Teller nicht leer, dass du dafür kriegst. Und Öl und Wein beschädige nicht. Das sind erstens Luxusgüter. Das brauche ich nicht für die Grundversorgung. Und zweitens, das Synonym für Medizin. Der Samariter gießt Öl und Wein in die Wunde. Das heißt, weltweit werden weder die Luxusgüter noch diese ganzen Impfgeschichten irgendwie in diese Reglementierung mit eingezogen. Und das vierte, der auf ihm sitzt, sein Name ist Tod, und das Totenreich folgt ihm, und ihm wurde Gewalt gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten, mit dem Schwert, mit Hunger und Tod und Seuchen und durch wilde Tiere. Der vierte Teil der Erde betrifft ungefähr 2 Milliarden Menschen. Ihr Lieben, dieser sogenannte Great Reset, diese große Zurücksetzung, geht davon aus, dass die Zahl der Menschen auf der Erde bei maximal 6 Milliarden gedeckelt werden muss. Das heißt, es gibt geopolitisch die Übereinstimmung da, inzwischen eine Übereinstimmung, dass es 2000 Millionen Menschen zu viel gibt, die weg müssen. 2 Milliarden. 2000 Millionen. Die sogenannte Elite geht sogar davon aus, dass optimal nur maximal 500 Millionen Menschen auf der Erde leben sollen. Und es erschüttert mich, dass noch bis vorletztes Jahr man davon ausgegangen ist, die Beseitigung des Hungers, die Reduzierung der Ärmsten. Das waren ganz klare Ziele weltpolitisch. Und inzwischen ist nichts mehr davon, gar kein Wort mehr davon die Rede, sondern dass man den Planeten retten muss. Und es haben sich Menschen durchgesetzt, die längst an der Reduzierung der Menschheit massiv arbeiten. Und damit können wir sehen, dass es nicht, dass es keine Spinnerei ist, sondern dass es ganz konkrete Vorbereitung gibt auf das, was das Wort Gottes hier. Aber für unser heutiges Thema ist eigentlich der fünfte Siegel das Entscheidende. Und als er das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, welche geschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Bis wann, o Herrscher, der du heilig und wahrhaftig bist, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Die Seelen der Märtyrer warten, aber ihre Zeit ist nahe, dass sie Gott um Rache anrufen. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Weile ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder verendet sein würden, die ebenso wie sie getötet werden würden. Das heißt, am Ende dieser vier gebrochenen Siegel kommt in der letzte und endgültige Verfolgung der Gläubigen. Und dann wird sich die Rache Gottes verenden. Und zwar in einer Weise, wie es dann im sechsten Siegel geschrieben ist, dass die Grundfesten der Erde erschüttert werden und nichts mehr bleibt, wie es war. Der vierte Auftrag, und da komme ich zurück zum dritten Buch Mose, Kapitel 19, ist: Du sollst den Kindern deines Volkes nichts nachtragen. Was fällt dir da auf? Die Beschränkung auf die Personengruppe. Die Beschränkung auf die Personengruppe. Den Kindern deines Volkes. Wisst ihr, dass es einen Unterschied gibt? Wirklich, das muss uns selber bewusst werden. Das heißt nicht, und du sollst niemandem etwas nachtragen. Den Kindern deines Volkes. Das heißt für uns, du sollst keinem Gläubigen was nachtragen. Welche Beispiele haben wir dafür, gerade im Alten Testament, dass das eben nicht für jedermann gilt? Amalek. In Ewigkeit hat Gott Feindschaft gesetzt zwischen Amalek und Amalek waren immerhin die Söhne Esaus, die Nachkommen Esaus. Ja, also auch Kinder Abrahams. Mhm. Nochmal. Das heißt, du sollst den Gott deines Volkes nicht sein. Du sollst nicht nachfragend sein gegenüber den Mitglaubenden. Also, den Kindern seines Volkes bedeutet, ich sage nur Beispiele, diese Amalekiter, ja, die gegen die schwächsten Israels gekämpft haben, in der Wüste, gegen die Josua gekämpft haben. Das wiederholt sich im Buch Esther. Haman, ein Agagiter, also ein Nachkomme des Amalekiterkönigs. Haman versucht wiederum nach Jahrhunderten das Volk Gottes auszurotten. Und es wird ihnen nicht nachgesehen. Er wird gehängt. Seine 10 Söhne werden gehängt. Was sonst innerhalb des Volkes Gottes verboten war. Es durfte die Folgegeneration nicht mitleiden. Ich sage euch als Beispiel, Korah ist verdammt worden, aber seine Söhne waren Diener Gottes. Aber Haman wird gerichtet, seine ganze Familie wird gerichtet und alle Feinde Israels, die sich vorbereitet hatten, die Juden in allen Ländern des Königs Ahasverus zu töten, werden ausgerottet. Das muss uns klar sein. Und im Neuen Testament ist es bei weitem nicht so, dass alles und jedes vergeben wird. Auch das muss uns klar sein. Judas kehrt nicht zurück. Ananias und Sapphira werden nicht begnadigt. Elimas zieht den Fluch des Apostels auf sich und trägt ihn. Und diese Unterscheidung, den Nächsten zu lieben, das sollte langsam in unser Herz rutschen. Dass diese Verpflichtung zur Gottesliebe und zur Liebe des Nächsten das erklärte Böse nicht mit einschließt. Böses zu hassen gehört mit zur Gottesfurcht. Und deswegen Menschen, die dem Satan dienen, nicht weil sie dazu gezwungen sind, sondern weil sie eine Lust daran finden, dürfen wir nicht in einer Weise tolerieren, dass man ihnen Nachsicht entgegenbringt oder sich für sie einsetzt. Es heißt im ersten Johannesbrief, es gibt Sünde zum Tode, nicht für solche sollt ihr beten. Das auf die heutige Situation beziehen. Ich segne, und das habe ich wirklich gemacht, ich habe mich bedankt bei den freundlichen Beamten, die respektvoll auch hier mit reingekommen sind. Aber ich werde immer jemand widerstehen, der solche Gelegenheiten nutzt, um sein eigenes Böses, was er in sich kultiviert hat, seinen bösen Freilauf zu lassen. Das ist nicht Verantwortung, das gehört nicht zur Nächstenliebe.
Jetzt habe ich vielleicht eine Zusammenfassung kapiert. Der mir was Gutes getan hat, ist ja mein Nächster.
Genau.
Und somit auch, wenn ich dem anderen was Gutes getan habe, bin ich auch sein Nächster.
Bist du sein Nächster. Genau.
Und dann habe ich das, dieses,
dann habe der mir was Gutes getan hat, diese Liebe, diese Gottesliebe weiterzugeben, gegenzubringen, zu erweisen. Mhm. Und das ist nicht nur eine Folge, sondern da sind wir zur Aktivität gerufen. Deswegen sagt Jesus, geh hin und tu das Gleiche, weil, und ich denke, da versteht man, wie revolutionär sein Ansatz war. Die Juden seiner Zeit konnten sich darauf berufen und sagen, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, betrifft ja nicht die Römer. Betrifft ja nicht die Samariter. Steht doch ausdrücklich, du sollst den Kindern deines Volkes nichts nachtragen. Steht doch ausdrücklich, du sollst deinen Bruder nicht hassen. Das hat Jesus auch gemacht. Wenn sich jemand als Nächster erweist und sei der auch ein heidnischer Samariter, dann ist dieser Mensch zu lieben. Und so kann man internationale Beziehungen bauen. Ganz praktisch. So in diesem Geist Gottes muss unser Umgang mit Menschen sein. Und deswegen ist dieses Doppelgebot der Liebe so, dass wir mit unserem ganzen Sein Gott dienen und allen Menschen barmherzig sind oder die Barmherzigkeit annehmen. Dort ist diese ganze göttliche Liebe ausgegossen. Jetzt komme ich zum Zweiten, was ich heute sage. Im Buch Daniel. Ich nenne das Verhalten in gottloser Umgebung. Ganz mehrere Beispiele geprägt. Das erste bezieht sich auf das Kapitel 1. Ich gehe mal davon aus, die meisten kennen das Buch Daniel, die anderen sollten das heute als Hausaufgabe noch lesen. Ich fasse nämlich nur Dinge zusammen. Das erste ist diese Regeln, was die Leute zu essen hatten, also die weggeführten jüdischen Männer, orientierte sich mit einmal nicht mehr an den Speisegeboten Gottes, die durch Mose gegeben sind, sondern an den Essgepflogenheiten im babylonischen Reich. Nun könnte man sagen, wir sind ja gezwungen, Gott hat es zugelassen, dass wir in dieses heidnische Gebiet gekommen sind, dann muss er auch damit leben, wenn wir uns nicht mehr an seine Regeln halten. So kann man sein Gewissen beruhigen. Sie reagieren anders und verhandeln mit dem Beamten, etwas zu versuchen, was eigentlich nicht vorgesehen war, was aber beiden Seiten die Chance gibt, das Gesicht zu bewahren. Für die Gläubigen, sich nicht mit der Tafelkost des heidnischen Königs zu verunreinigen und für den Beamten nicht abgemagerte Veganer vor sich zu haben, für die er nachher eine auf den Deckel kriegt, weil er ihnen nicht die Beamtenkost vorgesetzt hat. Und die Verhandlung dieser vier Männer, hier unter dem Verhandlungsführer von Daniel, unter der Verhandlungsführerschaft von Daniel, führt dazu, dass ein Kompromiss gefunden wird, mit dem alle leben können. Variante 1. Variante 2 hat gar nichts mit ihrer Herkunft oder Zukunft zu tun. Der König hat einen Traum, ist dadurch so beunruhigt, dass er den gedeutet haben will, und weil das seine Weisen und Sterndeuter und die ganzen Wahrsager nicht hingekriegt haben, verordnet er eine Exekution für alles, was Rang und Namen hat. Als die Reihe auch an die Deportierten kommt, wieder Verhandlung. Keine Bockigkeit, kein unser Herr wird uns retten, sondern erstmal informieren, was ist denn eigentlich das Problem. Es gibt auch dort, wie immer und überall in der Politik, Menschen, die sind einfach normal. Die sind nicht bereit, sofort mit dem Schwert um sich zu hauen und zu schlachten, sondern informieren erstmal. Dann bittet er um einen Moment Zeit. Also, Das ist hier Kapitel 2, warum der strenge Befehl des Königs. Da erzählt der Hofbeamte, was der Hintergrund ist. Und Daniel ging hinein und erbat sich vor dem König, dass er eine Frist gibt. Das nennt man Appellation. Das heißt, er verhandelt nicht wie beim ersten Mal auf derselben Ebene, sondern er wendet sich an die nächst höhere Instanz. Als er weiß, was das Problem ist, fragt er direkt bei dem Befehlsgeber nach und bittet um eine Zeit, also um eine Bedenkzeit. In dieser Bedenkzeit betet er mit seinen Freunden oder beauftragt die Freunde zu beten und kriegt tatsächlich die Antwort. Zweite Modell. Also erste, Verhandlung, Kompromiss. Zweites, Appellation. Sich wenden an die nächsthöhere Instanz. Drittens, Kapitel 3, der offene Götzendienst und der Befehl, sich vor diesem Standbild niederzuwerfen und wer das nicht tut, ist des Todes und keines Schönen, nämlich des Scheiterhaufens. Appetitlicherweise wenigstens innerhalb eines Ofens angerichtet. Das gab es hier im Mittelalter viel schlimmer. Da hat man den Ofen eingespart und die Leute draußen verbrannt. Und an dieser Stelle gibt es nichts zu verhandeln. Interessanterweise, da versucht sogar der König eine Verhandlung. Erstens, alle fallen nieder, drei Leute bleiben stehen. Von Daniel ist hier nicht die Rede. Vielleicht war er gerade krank. Hatte Gott ihn außer Gefecht genommen und er war dann auf seinen Knien und hat für seine Freunde gebetet. Es gibt solche Situationen. Und dann gibt es Anscheißer. Leute, die angezeigt haben. Kann man im Lesen, im Vers 8 lesen. Deswegen traten zur selben Zeit chaldäische Männer herzu, welche die Juden anzeigten. Und dann wird von anderer Seite verhandelt. Ist das Absicht, dass er das gemacht hat, oder war das ein Versehen? Sie kriegen also eine Chance, richtig eine zweite Chance, nochmal geht dieser ganze Zirkus los, nochmal geht der ganze Trommelei und die ganze Musik los. Und sie sagen, Sadrach, Mesach und Abednego antworteten und sprachen zu dem König, Nebukadnezar, wir halten es nicht für nötig, dir ein Wort darauf zu liefern, ob unser Gott, den wir dienen, uns aus dem brennenden Feuerofen zu retten vermag. Und er wird uns aus deiner Hand, o König, erretten. Ich finde das erstaunlich, dass sie noch in diesem hundertprozentigen Widerstand den Respekt waren. Er wird uns aus deiner Hand, dich du Lump, du Mörder, du König, erretten. Das zeigt mir, wie klar diese Leute standen. Das war kein Affekt, keine Aufregung. Das war nüchterne Feststellung. Er wird uns aus deiner Hand erretten. Ob der Gott, den wir dienen, uns aus dem Brennfeuerofen zu retten vermag oder nicht, es soll dir kund sein, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen, das sollte nicht abgehen. Punkt. Es gibt also bestimmte Dinge, die sind nicht verhandelbar. Ich habe das heute der Dame auch deutlich gemacht. Das Gotteslob ist nicht verhandelbar. Sie hat dann gesagt, ja, man kann ja summen, das gibt die Verordnung her. Ich glaube, steht das in der Bibel. Die Summe wie die Gurren, wie die Blauen. Die Totenbeschwörer machen es. Es wird ernsthaft. Es wird wie. Genau. Guckt einmal, ich denke, Jesaja den ersten 8. Das, ihr Lieben, das will man machen. Das werden wir nicht tun. Wir machen keinen Gemeindegesang im Sinne einer kulturellen Vorführung. Aber das Gotteslob wird uns niemand nehmen. Das sei diesen Leuten kund. Punkt. An dieser Stelle ist die Verhandlungsfähigkeit abgesprochen. Jesaja 8, Vers 19 steht es bei mir auch. Und wenn sie zu euch sprechen werden, befrage die Dudenbeschwörer, die Wahrsager, die da flüstern und murmeln. Ja, die da summen und guren. So sprechet. Soll nicht ein Volk seinen Gott befragen? Soll es für die Leben sie tun befragen? Zum Gesetz und zum Zeugnis, wenn sie nicht nach diesem Wort sprechen, gibt es für sie keine Mordwürde. Wirklich, an dieser Stelle ist die Möglichkeit der Kompromisse vorbei. Lobt Gott getrost mit Singen. Wasch auf und gläubt dich an. Das geht nicht anders. Wenn die Apostel im Gefängnis singen, dann bin ich bereit, das auch zu machen. Der vierte Punkt im Prophet Daniel, und wir sehen, dass an dieser Stelle Gott sich kompromisslos zu seinen Dienern stellt, buchstäblich. Sie werden nicht vor dem Feuer gerettet, sie werden in dem Feuer gerettet. Und es verbrennen die, die sie dem Tod überliefern wollen. Ich hoffe, sie treiben es nicht ganz so weit bei uns, um die anderen willen. Das meine ich ganz ernst. Und dann ist der vierte Punkt, und das ist nicht weniger bemerkenswert. Dieser direkte Versuch im Kapitel 6, Daniel aus dem Verkehr zu ziehen. Eine unmittelbare Falle, die ohne Wissen des Königs Darius ihm gestellt werden soll. 30 Tage lang von niemandem, von keinem Menschen oder Gott etwas zu bitten, außer von dem König selbst. Weil sie wussten, dass er dreimal am Tag betet am offenen Fenster gegen Jerusalem. Und da muss ich sagen, sind wir ein bisschen feiger als Daniel. Wir haben die Fenster zugezogen, jetzt schon einige Monate. Daniel hat es nicht gemacht. Daniel hat nicht leise gebetet. Daniel hat seine Gewohnheit nicht verändert. Seine Ehrfurcht vor Gott war immer höher als die Ehrfurcht vor jedem Menschen, obwohl er einen gewissenhaften Dienst getan hat. Guck mal, er hat mindestens drei Königen gedient. Der war wirklich gut. Nebuchadnezzar, seinen Sohn Belsazar und dann Darius den Nächsten. Der war gut. Und trotzdem hat er Neider, die an sein Leben wollen. Und trotzdem steht er vor seinem Gott. Und da ist auch nichts zu verhandeln. Sie schmeißen ihn in die Grube. Und der König hob an und sprach zu Daniel: Dein Gott, welchem du ohne Unterlass dienst, er möge dich retten. Er selber hat politisch und gesetzlich, juristisch keine Möglichkeit, etwas für ihn zu tun. Er sieht, dass dort heimlich ein Komplott gegen ihn geschmiedet ist. Er kann die Nacht nicht schlafen. Er rennt früh am Morgen. Darauf ging der König in seinen Palast und er übernachtete fastend und ließ keine Nebenfrau an sich heranführen. Und sein Schlaf floh von ihm. Dann stand der König bei der Morgenröte, sobald es hell wurde, auf und ging eilends zu der Löwengrube. Und als er sich der Grube nahte, rief er mit trauriger Stimme nach Daniel. Der König hob an und sprach zu Daniel: Daniel, Knecht des lebendigen Gottes, hat ein Gott, welchen du ohne Unterlass dienst, vermocht, dich vor den Löwen zu retten? Da sprach Daniel zu dem König: O König, lebe ewig. Mein Gott hat seinen Engel gesandt und hat den Rachen der Löwen verschlossen, dass sie mich nicht verletzt haben, weil vor ihm Unschuld an mir gefunden worden und auch vor dir, O König, habe ich kein Verbrechen begangen. Da freute sich der König der Fahrtange rauszuholen und die Männer alle dort reinzuschmeißen. Und sie hatten das, was sie selber ihm antun wollten. Verhalten in gottlosen Zeiten. Wir nähern uns wieder solchen. Die sind nicht sehr viel anders als damals. Ich hatte immer gehofft, dass mit dem Ende des Kommunismus das vorbei sei. Und dass sich die Verfolgung jetzt nur noch in den Ländern abspielt, die eben noch nicht von Gott erschüttert worden sind, die buddhistischen und hinduistischen. Weil natürlich 30 Jahre Dienst im Segen einen hoffen lässt, es geht so weiter, nochmal 10 oder 20 Jahre, bis Jesus wiederkommt. Jetzt habe ich verstanden, die Zeit ist ein bisschen anders. Und deswegen möchte ich um seines Namens in seinen Wegen gehen und dass wir mit derselben Flexibilität, Entschiedenheit in den Wegen Gottes wandeln, wie das die Väter des Glaubens vor uns schon getan haben. Amen.